Lieber Herr, und so wollen wir vor dich kommen und hören, was du unseren Herzen zu sagen hast. Das mag für jeden anders aussehen, und doch wollen wir als Gemeinschaft vor dich kommen und verstehen, was du uns als Gemeinde zu sagen hast. Wir bitten dich, dass du deinen Geist ja wirklich wirken lässt und dass du zu uns sprichst. Wir wollen hören. Amen. Wie kann ein Sohn seinem Vater vergeben, der sich betrinkt, der Mutter und Kinder schlägt und dabei keinerlei Reue oder keinerlei Zeichen von Reue zeigt? Wer letzte Woche hier war, bei der Predigt von Kevin McCann oder das auch nochmal nachgehört hat auf CD oder im Internet, der weiß, menschlich gesehen ist das eher unmöglich. Ziemlich sicher unmöglich. Aber Gott kann ganz unglaubliche Wunder tun, das dauert manchmal ziemlich lange, aber es ist doch wahr, Gott kann dank Jesus Christus und durch seinen Geist Menschen verändern. Und seien wir ehrlich, nach so einer Veränderung sehnen wir uns ja eigentlich sehr häufig. So eine tiefgreifende Veränderung, die bewirkt, dass Menschen zu Nachfolgern Jesu werden und die als solche dann immer mehr so werden, wie es Jesus Christus und seinem Charakter entspricht. Das wünschen wir uns für andere. Und an dem Beispiel von Kevin McCann, letzte Woche haben wir gesehen, dass Veränderung in der Regel erstmal auch bei uns beginnt. Gott will in jedem unserer Herzen wirken, um uns mehr und mehr zu verändern in sein Bild hinein. Es ist ein Thema, ich glaube, in der im Glaubenskurs habt ihr euch schon damit befasst, jetzt heute. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns in diesem Jahr immer wieder beschäftigen wollen. Das soll immer wieder hochkommen, das soll immer wieder thematisiert werden, diese Frage, wie Menschen tiefgreifend verändert werden können. Neudeutsch spricht man da häufig von der Transformation, also wie können Menschen wirklich von Gottes Liebe ganz wesentlich transformiert, also verändert werden. Da sind wir auch nicht allein, es viele Nazarenergemeinden in Deutschland, die haben diesen Fokus für 2019. Wie können Menschen Veränderungen erfahren? Menschen, die mit unserer Gemeinde in Kontakt kommen oder in unserer Gemeinde sind. Auch Jesus hat sehr, sehr viel von Veränderung gesprochen. Zum Beispiel in der Bergpredigt. Da geht es darum, was Menschen, die im Reich Gottes leben, was die eigentlich ausmacht. Da geht es darum, sein Vertrauen ganz auf den Herrn zu setzen zum Beispiel. Geht es darum, wie können wir eigentlich Feinde lieben? Da geht es darum, ein Licht in der Welt zu sein, davon spricht Jesus. Oder auch ganz drastisch ausgedrückt, Jesus fordert seine Zuhörer dazu auf, so vollkommen zu sein, wie es der Vater im Himmel ist. Als Nazarener sprechen wir von Heiligung oder völliger Heiligung sogar an dieser Stelle. Das sind solche Themen, bei denen wir ohne Umschweife anerkennen müssen, dass wir das immer wieder und immer wieder neu brauchen, dass wir immer wieder von Gott geprägt werden müssen, verändert werden müssen, dass wir da irgendwie noch nicht fertig sind in diesem Prozess, so zu werden, so vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel das ist, und so zu werden, wie Jesus das ist. Und viele von uns, bei Kevin McCann klang das auch schon so ein bisschen an, viele von uns würden jetzt wahrscheinlich sagen, damit das passiert, damit wir sozusagen uns verändern können, braucht es erstmal das Gebet. Da muss das Gebet in der Mitte, im Zentrum, das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Interessanterweise ist es so, dass Matthäus, der ja die Bergpredigt, diese Zusammenfassung der Bergpredigt schreibt, beziehungsweise der diese Aussprüche Jesu zusammengefasst hat, Matthäus stellt in diese Mitte ziemlich genau, Kapitel 5 bis Kapitel 7 geht die ganze Bergpredigt, in Kapitel 6, so in der Mitte, kommt tatsächlich ein Gebet vor, ein Gebet, das sehr, sehr viel Kraft zur Veränderung ja in sich trägt oder das man damit verbinden kann. Dieses Gebet, das uns ganz häufig als das Vaterunser bekannt ist, es wird weltweit gebetet, wir kennen es in der Regel auswendig. Wir beten es immer wieder, auch letzte Woche haben wir das gebetet. Und auch an dieser Stelle nochmal der Verweis auf Kevin McCann, der dazu gesagt hat, dass es ja genau diese Dinge sind, die wir in- und auswendig kennen, deren eigentlichen Wahrheitsgehalt wir uns häufig eigentlich gar nicht so bewusst sind. Also worum geht es eigentlich in dem Vaterunser? Was sagen diese Worte aus, die wir immer wieder da vor uns herbeten? Und darum soll es gehen. In den nächsten Predigten wollen wir uns auf die Suche machen danach, was hat dieses Gebet, dieses bekannte Gebet, was hat das für Aussagen und wie kann uns das helfen? Zum einen beim Beten selbst natürlich, aber auch bei unserem Anliegen, Veränderung in unserem Leben zu erfahren, Veränderung im Leben mit Jesus Christus. Wir leiten dieses Gebet ja ganz häufig ein mit den Worten, wir wollen jetzt so beten, wie Jünger beten. Und deshalb wollen wir auch so fragen, wie beten Jünger denn? Lukas berichtet auch von der Bergpredigt, berichtet auch später dann von dem Vater Unser mit einem sehr, sehr ähnlichen Wortlaut. Und er sagt ganz am Anfang oder schreibt, wie das beginnt, dass Jesus überhaupt dazu etwas sagt und darüber spricht. Und es beginnt damit, dass einer von Jesu Jüngern Jesus konkret fragt, Herr, lehre uns beten. Das ist eine Bitte, die hier an Jesus gestellt wird. Bevor wir uns an dieses Thema wagen, bevor wir uns an das Vaterunser wagen, gibt es aber noch so ein paar Grundsätze zum Gebet, die wir an dieser Stelle erstmal beachten müssen. Bei Matthäus sind das einige Verse, die Jesus seinen Jüngern weitergibt, seinen Zuhörern weitergibt, bevor er dann das Vaterunser beginnt. Da sagt Jesus, Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Es gibt sie überall. In der Kinderstunde, in der Jugendgruppe, im Hauskreis, in der Seniorenstunde. Ich persönlich und auch Menschen an anderen Orten haben sie schon überall erlebt. Die Rede ist von Menschen, die nicht gerne laut beten. Jetzt kommt der Hammer. Diese Menschen gibt es sogar bei uns in der Gemeinde. Bevor jetzt irgendjemand Sorge hat, jetzt hier bloßgestellt zu werden oder irgendwie beurteilt zu werden, wenn wir nicht gerne laut und oder vor anderen Menschen beten, dann sind wir in der Tat nicht allein. Das geht vielen Christen so, es ging manchen Christen auch schon so. Und wir wissen in der Regel ja, wie sich das anfühlt. Jeder musste schon mal so irgendwie den Durchbruch wagen, laut zu beten. Es kann viele Gründe dafür geben, warum das so ist. Wir sprechen nicht gern vor anderen, wir sind nicht gern im Fokus, wir haben Angst, uns irgendwie zu versprechen oder wir wissen nicht, was wir da eigentlich sagen sollen. Wenn wir zu diesen Menschen gehören, ist die erste Aussage, die uns hier begegnet bei Jesus, wenn er über das Gebet spricht, eigentlich sehr ermutigend. Er sagt, genauso wie er das davor auch schon über das Fasten und über das Almosen geben, also kann man sagen bei der Kollekte, wie er das da schon betont hat, sagt er auch über das Gebet, am besten ist das eigentlich, wenn das im Verborgenen geschieht, wenn das im stillen Kämmerlein geschieht. Warum? Offensichtlich gab es zu der Zeit damals nicht wenige fromme und religiöse Menschen, die darauf bedacht waren, dass ihre Gebete definitiv gehört wurden. in den Gottesdiensten, in den Synagogen oder auch an den Straßenecken. Dann haben sie laut gebetet, damit das alle hören. Zwei Dinge muss man dazu wissen. Zum einen, dieses laute Beten in den Synagogen, an den Straßenecken, das war erstmal nichts Ungewöhnliches. Wir befinden uns ja hier zur Zeit Jesu im Judentum. Und wenn wir jetzt auch heute mal darüber nachdenken, in Jerusalem, da gibt es die Klagemauer, da beten Menschen öffentlich, da beten sie vielleicht auch laut, dann wird uns erstmal bewusst, öffentliches Gebet, das gehört zu diesem jüdischen Glauben dazu. Die Juden, die kannten, bei Daniel sehen wir das zum Beispiel schon in der Bibel, die kannten drei tägliche Gebetszeiten, bei Sonnenaufgang um 3 Uhr nachmittags und dann noch bei Sonnenuntergang. Jesus schreibt interessanterweise nirgendwo irgendwelche festen Gebetszeiten vor, aber wir können trotzdem lesen, dass selbst er vor seinen Jüngern, aber auch vor anderen Menschen ganz öffentlich betete, für alle hörbar. Also ist es offensichtlich so, dass Jesus hier nicht die Menschen kritisiert, die gerne in den Synagogen, an den Straßenecken oder wo auch immer öffentlich laut beten. Die meint er offensichtlich nicht. Aber jeder, der schon mal im Gottesdienst, zum Beispiel hier auf der Kanzel oder auch mal in einer Kleingruppe oder irgendwo anders laut gebetet hat, jeder kennt das Gefühl und diese Frage, was andere jetzt eigentlich so über die Worte denken, die man da gerade spricht. Oder man kennt die Versuchung, doch noch irgendwo so ein ganz besonders frommes Wort einfließen zu lassen, um gut dazustehen. Das kann wohl kein Pastor, kein Leiter, kein Beter, der das laut macht, leugnen. Heißt das, dass wir doch besser ins stille Kämmerlein sollten und anderswo, pardon, die Klappe halten sollten? Es gibt noch so eine zweite Sache. In den damaligen Häusern, da war so etwas wie ein eigenes Zimmer, ein Ruheraum, wo man sich zurückzieht, so eine Kammer, in der man mal allein ist oder sein konnte, eher ungewöhnlich. Es hatten nicht viele Häuser. Da lebten ja teilweise sogar die Tiere mit in den Häusern oder in der Gegend. Niemand würde sich da einfach zurückziehen und beten. Jesus übertreibt hier durchaus mit Absicht, dass er seine Jünger dazu aufruft, das doch so zu machen, ins stille Kämmerlein zu gehen. Weil er deutlich machen will, es geht nicht um andere, sondern es geht um dich und es geht um deinen Gott. Im Gebet geht es um dich und deinen Vater im Himmel. Dein Herz soll ganz auf ihn ausgerichtet sein. Es geht nicht um den Rückzug ins Private, im räumlichen Sinn, sondern im geistlichen Sinne. Jesus kritisiert nicht zwangsläufig die Beter in den Synagogen und an den Straßenecken, sondern er kritisiert diejenigen in den Synagogen und an den Straßenecken, die das tun, um gesehen zu werden. Da spielt die Motivation, das Motiv eine Rolle. Das heißt, der erste Grundsatz, den Jesus zum Thema Gebet hier zeigt, ist, wo ich bete und ob ich laut oder leise bete, spielt erstmal keine Rolle. Es gibt natürlich durchaus Gründe für lautes Gebet. Wir sind Geschwister im Glauben und wenn wir laut beten, lassen wir auch andere an unserem Glauben teilhaben. Unser Glaube ist ja persönlich, aber nicht zwangsläufig ausschließlich privat. Mit einem Ehepartner, mit einem Freund rede ich auch nicht ausschließlich unter vier Augen. Aber innerlich, da muss die Beziehung zu Gott bei unserem Gebet der Fokus sein. Gott möchte meine volle Aufmerksamkeit, egal wer um mich herum steht oder sitzt oder wer mein Gebet gerade hört. Das ist der erste Grundsatz. Diejenigen von uns, die den Film Der Hobbit gesehen haben oder vielleicht auch das Buch gelesen haben, vielleicht ein paar kennen das von Tolkien, derjenige, der auch die Herr der Ringe geschrieben hat. Der kennt die Szene in dem Film, in der Bilbo Beutlin, das ist die Person hier, den Drachen Smaug versucht zu besänftigen, versucht irgendwie zu beeinflussen. Und das ist ganz spannend, weil er versucht, ihm dabei richtig zu schmeicheln. Er sagt diesem großen Drachen Smaug, der so viel größer und mächtiger ist, er sagt ja, du unberechenbar Reicher, du umwerfender Smaug, du höchster und größter aller Katastrophen. Man merkt dann so, wenn man sich den Film anschaut und diese Stelle, er geht dann auch noch weiter, er stellt sich nicht so geschickt an, diesen Drachen wirklich zu beeinflussen. Er versucht es mit vielen großen Worten, es klappt aber nicht. Das mit dem Schmeicheln, das können und konnten die Menschen aus dem Nahen Osten da vielleicht schon eher. Es gibt einen Brief aus dem, vom Ende des 19. Jahrhunderts, wo ein persischer Gelehrter einen Dankesbrief schreibt an einen amerikanischen Missionar und Mediziner. Und dieser Brief beginnt mit den folgenden Worten. Jetzt gut zuhören und vor allem lange durchhalten. Dieser Brief ist ein Andenken dem hochgeschätzten geistlichen Arzt und Religionsphilosophen seiner Exzellenz, dem einzigen und höchst Gelehrten in seiner Generation ohne seinesgleichen, Dr. Cornelius van Dyck, dem Amerikaner. Als Andenken geschenkt seiner Erhabenheit und Güte ihm, der das vorab Genannte verkörpert, einem Vermittler von Wissen und Begründer der Vollkommenheit und einem Besitzer hoher Auszeichnungen und Eigner eines rühmenswerten Charakters, die Säule des Firmaments der Tugenden und Angelpunkt des Kreises der Wissenschaften, Verfasser herrlicher Werke und verlässlicher Grundlagen, vertraut mit dem Verständnis der inneren Wirklichkeiten der Seele und Horizonte, der es verdient, dass sein Name mit Licht auf die Augen der Menschen geschrieben werde, anstatt mit Gold auf Papier. Habt ihr schon mal so eine Anrede bekommen? Ich nicht. Wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, ins 4. Jahrhundert zu den Römern, dann fanden sich auch damals schon solche Anreden. Ich mache es ein bisschen kürzer an der Stelle. Imperator Caesar Galerius Valerius Maximianus, der unbesiegte oberster Priester, Besieger der Germanen, Besieger der Ägypter, fünfmal Sieger der Sarmaten und so weiter. Für uns ist so eine Anrede langatmig. Aber für einen Kaiser, einen, der wie Gott verehrt wurde, war so etwas schon angemessen zu der damaligen Zeit oder in der entsprechenden Kultur. Das wurde erwartet. Müsste da nicht auch Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, so angebetet werden? Jesus sagt tatsächlich nein. Er sagt, macht nicht so ein Geschwätz wie die Heiden. Natürlich verdient Gott dieses Lob. Aber allzu häufig machen wir beim Beten viele Worte, um Gott irgendwie zu beeindrucken oder zu beeinflussen. Ähnlich wie hier in dem Film im Hobbit, der Bilbo Beutlin das macht. In der Gebetsstunde, da nehmen wir schon seit einiger Zeit das Buch Alltagsbeter durch. Und da haben wir auch schon von dem Segen der kurzen Gebete gesprochen. Jesus sagt, die Menge an Worten macht noch kein Gebet. Es kommt nicht darauf an, dass man viel betet, sondern dass es intensiv ist, dass es ehrlich gemeint ist, dass die Worte ausdrücken, was ich Gott sagen will, wirklich sagen will. Nichts spricht gegen lange und ausgedehnte und ausgiebige Gebetszeiten, in denen alle Worte nur so aus mir heraussprudeln, die mir für Gott wichtig sind. Aber ob das jetzt viele oder wenige Worte sind, es geht immer um die Frage, wieder um diese Frage, ob es um mich und meinen Gott geht oder nur um mich und meine schönen Worte. Und so zählt nicht die Menge, sondern es zählt das Vertrauen. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Wenn das so ist, dann geht es nicht primär darum, Gott im Gebet irgendwelche Informationen zu geben. Natürlich dürfen wir ihm sagen, was uns auf der Seele liegt. Es geht weniger um die Informationen, als vielmehr darum, ihm unser Vertrauen zu bekunden und ihm zu sagen, dass wir uns abhängig wissen von ihm. Ganz unabhängig von den Umständen. Weil er weiß, was wir ihn bitten wollen, dürfen wir unseren Blick wegrichten von unseren Gebeten, beziehungsweise von einer detaillierten Beschreibung unserer Anliegen und immer wieder hinkommen, mehr hinkommen zu diesem Vertrauensausspruch gegenüber Gott. Ein "Ich vertraue dir" sagt mehr als die schönste und die längste Anrede, die wir im Gebet machen können. Kommen wir mal zur Sache, zum Vater unser, diesem Gebet schlechthin. Jetzt haben wir einige Grundsätze gehört. Jetzt schauen wir oder begeben uns langsam hinein in dieses Gebet, das Jesus seinen Jüngern hier mitgibt. Jetzt werden wir uns erstmal nur den Beginn dieses Gebetes anschauen und dann in den nächsten Predigten werden wir Schritt für Schritt weitergehen an dieser Stelle. Die Juden, die kannten Gebete. Täglich wurde zum Beispiel das 18-Bitten-Gebet gesprochen. Das ist ein Gebet, das auch heute noch gebetet wird, das mit dem bekannten "Höre, o Israel" aus dem 5. Buch Mose beginnt und das dann viele verschiedene Bitten enthält. Wenn wir hier 3 Stunden Zeit hätten, dann könnte man die Gebete schön nebeneinander stellen, das Vaterunser und das 18-Bitten-Gebet, und mal schauen, was ist da eigentlich anders. Die Zeit haben wir leider nicht. Aber wir stellen schon mal fest, das 18-Bitten-Gebet hat, glaube ich, in der deutschen Übersetzung über 1000 Worte. Das Vaterunser sind, glaube ich, müsste ich jetzt fast nochmal nachzählen, aber so um die 35. Jesus beschränkt sich auf ein paar wenige Worte. Wenn wir uns dann die Anliegen anschauen, die Jesus hat in diesem Gebet, da werden wir sehen, diese Worte sind wohl gewählt und sind ganz gezielt kein langes Geschwafel. Und dennoch heißt das natürlich nicht, dass wir in unseren Gebeten nur auf diese Worte des Vaterunsers beschränkt sind. Aber diese Worte geben uns die Themen und die Anliegen vor, die für Jesus wichtig sind und damit auch im Reich Gottes und damit auch für uns wichtig sein sollten. Wir tun also gut daran, dieses Vaterunser in seinen Worten ganz ernst zu nehmen, aber vor allem, indem wir es als eine Vorlage zum Weiterbeten betrachten. Jesus beginnt sein Gebet mit folgenden Worten. Sagt, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. So beginnt er das Gebet. Das klingt sehr einfach, das klingt sehr simpel und dennoch steckt da genug drin, dass wir uns so Schritt für Schritt nochmal anschauen wollen. Eine Sache, die zu Beginn schon mal überrascht, ist folgende: Wenn wir sehen, dass die Heiden ganz viele Worte bei der Anrede gemacht haben, diejenigen, die Gott nicht kannten, da überrascht diese Anrede hier in vielerlei Hinsicht. Und zunächst schon mal dadurch, dass es nur ein einziges Wort ist, um das es hier geht. Ein einziger Begriff als Anrede: Vater. Es gibt keine lange Anrede, es gibt auch kein ausführliches, wie wir das von den Juden kennen, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So wurde Gott ja auch im Alten Testament immer wieder beschrieben. Nein, es geht nicht hier um viele Worte, sondern um die Anrede selbst. Und diese Anrede ist eine sehr persönliche. Es wäre jetzt falsch zu sagen, dass die Juden dieses Bild von Gott als einem Vater, dass die das nicht kannten. Aber wenn, dann kannten sie es vor allem als ein Vergleich. Gott ist wie ein Vater. Aber es ist doch nochmal ein Unterschied, ob ich sage, Gott ist wie ein Vater, das ist so eine Metapher, oder ob ich es als Anrede benutze, Vater. Das Wort, das hier benutzt ist, ist das Wort Abba. Das ist ein aramäisches Wort, also ein Wort aus der Sprache, die Jesus vermutlich hauptsächlich sprach. Das Neue Testament selbst ist aber auf Griechisch geschrieben. Und dennoch wissen wir, dass da drinne Abba steht, weil es auch in dem griechischen Neuen Testament so enthalten ist. Offensichtlich war dieses Wort Abba für Jesus so charakteristisch und wichtig, dass die Evangelienschreiber das einfach drin gelassen haben. Auch hier beim Vaterunser. Der britische Theologiedozent und Autor Kenneth Bailey, der schreibt, wie er einmal versucht hatte, in einem Bergdorf im Libanon einigen der Einwohner dort das Vaterunser beizubringen. Und da hat er auch über dieses Wort, über Abba gesprochen. Und als er so versucht hat, dieses Wort Abba zu erklären, da haben die Leute ihm gesagt: Dr. Bailey, Abba ist das erste Wort, das unsere Kinder lernen. Abba ist das erste Wort, das unsere Kinder lernen. Und er hat sich dann damit beschäftigt und hat festgestellt, das ist nicht nur im Libanon so, sondern auch in Palästina und in Syrien und in Jordanien. Alles Länder, wo früher überall Aramäisch gesprochen wurde. Wenn Kinder in diesen Ländern heutzutage noch dieses Wort als erstes lernen, dann können wir uns vorstellen, welche Bedeutung es hat. Das ist ein ganz simples Wort. Ein einfaches Wort, das jeder aussprechen kann. In manchen Kulturen gibt es sogar die Version, dass man, bevor man Abba sagt, erstmal Baba sagt. Und dann im Laufe der Zeit lernen die Kinder Abba zu sagen. Es ist ein Wort, das benutzt wird zwischen einem kleinen Kind und seinem Vater. Es bedeutet Vater, kann genauso gut aber auch übersetzt werden mit der Vater oder unser Vater. Es drückt aus, dass das Kind weiß, zu wem es gehört, wem es gegenüber abhängig ist, aber auch wem es vertrauen kann. Es ist ein Wort des Respekts gegenüber einer höher gestellten Person, aber vor allem auch ein Wort der tiefen Intimität und des Vertrauens. Ein Wort, von dem Paulus später schreiben sollte, dass wir es in der Anrede gegenüber Gott gebrauchen dürfen. Wir dürfen Gott mit Respekt und mit Zutrauen Vater nennen. Und das war Jesus offensichtlich auch schon genauso wichtig, dass wir wissen, zu wem wir hingehören, wem wir vertrauen dürfen. Und die Tatsache, dass wir hier von unserem Vater sprechen, zeigt dann zudem, dass es nicht nur um uns als Einzelne geht, sondern auch um uns als Gemeinschaft. So werden wir an einer anderen Stelle nochmal kommen, im Vaterunser. Jetzt haben wir natürlich ein Problem bei dieser Thematik. Und nochmal geht der Blick auf die Lebensgeschichte von Kevin McCann zurück. Wir haben das selbst gehört. Jeder, der in seiner Kindheit eben keine solche Vater-Kind-Beziehung erlebt hat, wie Jesus sie hier andeutet, der wird und kann so seine Probleme haben mit Gott als Vater. Und so ist es ja auch so, dass es durchaus Überlegungen gibt, und das nicht nur unbedingt von streng feministischer Seite, sondern auch von anderen Ecken, Gott als Mutter oder eben mit weiblichen Aspekten darzustellen. Wer das Buch Die Hütte gelesen hat, der kennt dieses Bild von Gott als einer Frau. Ein Blick in die Bibel, die bestätigt uns tatsächlich, dass Gott auch in weiblichen Bildern beschrieben wird, als tröstende Mutter oder zum Beispiel auch, dass wir geistlich gesehen in Gott neu geboren werden. Und ich glaube, dass das tatsächlich für diejenigen hilfreich sein kann, die mit diesem Vaterbild nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Und dennoch sollten wir nicht den Fehler machen, Gott vollständig auf diese Ebene menschlicher Bilder und Vorstellungen herunterzuziehen, weil es eben nicht um die Frage geht, welches Geschlecht Gott eigentlich hat. Sondern es geht um die Frage, was Jesus hier mit diesem Begriff des Vaters eigentlich verdeutlichen will. auch wenn es manchen Menschen wirklich schwer fallen mag. Und für manche Menschen, die negative Erfahrungen haben, auch ein Prozess sein kann. Wenn wir wissen, welche Eigenschaften wir Gott zuschreiben, wenn wir ihn Vater nennen, dann werden wir erfahren, dass Gott und Gottes Vater schafft, sage ich mal, eben nicht von dieser Welt ist. Woher wissen wir das? Von welchem Vater Jesus hier spricht oder von welchen Eigenschaften er hier spricht? Jesus erklärt das selbst. Er zeigt selbst auf, von welchem Vater er redet. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da stellt sich Gott als Vater dar. Als ein großzügiger Vater, als ein Vater, der Schuld vergibt, der etwas macht, was ein angesehener Mann in der damaligen Welt niemals machen würde. Er rennt. Er rennt seinem Sohn entgegen. Und zeigt ihm selbst dann Liebe, wenn sein Sohn etwas verbockt hat. Jesus erzählt uns oder spricht von einem Vater, der auch den gehorsamen Sohn herausfordert, zur Vergebung aufruft und dem er seine Liebe zeigt. Natürlich bedarf auch dieses, oder müssen wir auch dieses Gleichnis, müsste man das nochmal ganz intensiv betrachten. Aber wer wissen will, was Jesus meint, wenn er von Gott als Vater spricht, der muss sich nur dieses Gleichnis anschauen. Und so ist es so, dass trotz der Nähe, die Gott uns als Vater gibt, trotz der Intimität, die wir mit ihm haben dürfen, eines auch klar bleibt, und wir lesen das hier, er ist der Vater im Himmel. Das ist ein ganz bewusster Gegensatz. Gott kommt uns ganz nah, gerade auch in Jesus. Und ist dann doch der souveräne Herrscher, der über alles hinausgeht, was wir kennen und so viel größer ist, als das, was wir kennen. Und gerade deshalb darf er und kann er unser Vater sein. Das Vaterunser. Das ist ein Gebet, das Jesus seinen Jüngern gibt, damit sie sich nicht in endlosen, nichtssagenden Worten verlieren oder damit sie irgendwie mit ihrem Gebetsstil angeben können. Es ist ein einfaches Gebet, das Jesus seinen Jüngern mitgibt und mit dem er deutlich macht, wie nahbar Gott ist. Ein Gebet, das aufruft zu Vertrauen und zur Veränderung. Es ruft auch dazu auf, zum himmlischen Vater zu kommen, der als Abba zum Grundvokabular seiner Kinder gehören möchte. Ein Vater, der für Vertrauen wirbt, der alles tut, um die Herzen seiner Menschen zu erreichen. Und der gerade aufgrund seiner Größe immer ansprechbar ist und dazu aufruft, das Leben an ihm zu orientieren. Wir sind eingeladen, ein Leben bei Gott unter seinem Schutz, unter seiner Führung zu leben. Welche Anliegen Gott dann hat in diesem Leben, das werden wir beim Vaterunser noch an vielen Ecken feststellen. Aber für heute gilt das Gebet, auch das Vaterunser ist die Einladung, lass zurück, was dich abhält vom Vater und komm zu ihm. Komm heute zum Vater, er ist dein, er ist unser Vater im Himmel.